Wir sind ein radsportbegeisterter Familienbetrieb und fahren alle Lizenzradrennen auf der Bahn und Straße von rund um Köln bis hin zu Weltmeisterschaften. So ist es auf der Website des Lambda Racing Teams zu lesen. Diese Homepage gehört der Familie Smekal, einer wirklich radsportverrückten Familie, dessen Oberhaupt Jan zunächst seine Frau Tina und irgendwann die Kinder Finja und Nico mit dem Radsportvirus ansteckte. Tochter Finja kam allerdings über den Umweg Schwimmen und Triathlon zum Radrennsport und gehört seit einigen Jahren zur nationalen und internationalen Spitze. Nach Siegen bei regionalen Rennen und Medaillen bei Landesverbandsmeisterschaften auf Bahn und Straße kamen 2017 in der weiblichen U17-Klasse die ersten Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften dazu. 2020, im ersten Jahr der Klasse Frauen, darf sie nun eine weitere Medaille bei Bahn-Europameisterschaften ihr eigen nennen. Gemeinsam mit Franziska Brause vom RSV Öschelbronn, Lea Lynn Teutenberg aus Köln und Lena Charlotte Reisner aus Gera sicherte sich Finja die Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung hinter Italien im U23-Rennen über 4000 Meter. Für Windkante war es nun Grund genug, um die Radsportler der Familie Smekal mit eigener Lenker-, Sattel-, Laufrad- und Rahmenproduktion im Bergischen Land zu besuchen. Fragte nicht nur bei Papa Jan nach, wie er auf die Idee kam, das eigene Material entwickeln und bauen zu lassen. Vielmehr wollten wir von der 19-jährigen Finja wissen, wie es denn in Italien nach dem Gewinn der Silbermedaille war.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis nochmal, dass wir jetzt nach der ganzen Corona-Situation war natürlich vieles unsicher, ob überhaupt nochmal es so zu dem Renngeschehen kommt, dass wir nochmal auch internationale Rennen fahren können. Und dann war die Silbermedaille jetzt auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner Abschluss, auch dass es dann als Mannschaft eingefahren wurde und dass man da dann einfach nochmal so ein gutes Ergebnis hatte, wo man dann auch stolz drauf sein kann und dann quasi mit guten, Gewissen auch aus der Saison rausgehen kann.
Aus der Saison rausgehen kann. Du bist ja dieses Jahr nicht wirklich viel Rennen gefahren. Du bist, glaube ich, um die 20 Rennen, hast du mir mal vorhin mal erzählt, in diesem Jahr gefahren. Das ist ja nicht wirklich viel. Vermisst du da nicht ein bisschen was?
Ja, also wenn man das im Vergleich zu den letzten Jahren sieht, ist natürlich ein großer Unterschied auch gewesen. Es war sehr viel mehr Training dabei. Man musste sich erstmal natürlich umstellen, auch den Fokus dann anders legen. Aber ja, also was ich so am meisten vermisst habe, war auf jeden Fall mit dem Team auch dann umherzureisen, sage ich mal auch. Weil man kommt ja dann schon auch viel rum und sieht viele Orte. Das war jetzt natürlich dann auch begrenzt. Man hat dann viel mehr Zeit in der Heimat verbracht, in Deutschland. Es war anders, aber es war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Also es war auch eine schöne Zeit jetzt auf jeden Fall, den Sommer.
Wir wollen mal ganz vorne anfangen. Wie bist du denn eigentlich mal zum Radsport gekommen? Vor allem dieses Niveau zu erreichen, das ist ja sehr aufwendig. Man muss viel trainieren, man muss vielleicht auch, gerade du bist eine junge Frau, auf vieles verzichten. Also Party machen, dies und jenes, wie vielleicht Gleichaltrige das machen, das fällt ein bisschen weg.
Ja, also wie ich schon zum Radsport gekommen bin, das war ich habe immer schon viele Sportarten ausprobiert und war dann im Leichtathletikverein, im Kletterverein, im Schwimmverein und bin dann zum Triathlon übergegangen und dann da quasi auch beim Radwandern hängen geblieben. Und ich habe durch meine Eltern quasi wir wurden jetzt nicht in die Richtung geschoben, mein Bruder und ich. Wir sind schon selber auch von drauf gekommen, dann, dass wir Radsport machen.
Ihr seid schon selber groß.
Genau, wir haben dann das selber auch so ein bisschen, unsere Erfahrungen damit gemacht. Und uns hat es dann einfach so viel Spaß gemacht, dass wir dann beide auch zum Radsport gekommen sind und da auch dann geblieben sind. Und ja, dann wurde es quasi immer mehr und jetzt stehen wir hier, wo wir sind. Also
lass uns mal kurz über dich und deinen Bruder noch sprechen. Ist dein Bruder, der ist glaube ich 2 Jahre jünger als du, so ein bisschen neidisch auf seine erfolgreiche Schwester?
Neidisch glaube ich nicht. Also wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis und trainieren auch öfters zusammen. Also jetzt, wo ich in Köln bin, weniger, aber ansonsten, ja, haben wir auch sehr viel Spaß auf dem Rad zusammen. Und er hat so seine Kumpels auch beim Radfahren und mit denen er dann auch gerne dann die Rennen fährt und trainiert. Deswegen haben wir beide da quasi unseren Platz gefunden.
Du hast gerade die Stadt Köln angesprochen. Viele sagen ja, das ist die heimliche Hauptstadt Deutschlands. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir wollen mal auf deine Heimat zu sprechen kommen. Du bist in Norddeutschland geboren, in Eckernförde. Du bist hier, kann man sagen, aufgewachsen, groß geworden in Bergischen. Ihr wohnt in Neunkirchen-Seelscheid. Wie fühlt man sich dann in einer Stadt wie Köln?
Es war auf jeden Fall eine Umstellung. Also ja, bis dato war ich quasi nur das Landleben gewohnt, wenn man es so sagen kann. Aber so weit von Köln, wo mir ist ja auch nicht weg. Also man fährt eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber man gewöhnt sich auf jeden Fall sehr schnell dran. Und ich würde es jetzt auch nicht mehr missen. Also ich fühle mich da auf jeden Fall sehr, sehr wohl.
Und die Trainingsmöglichkeiten, die du in Köln hast, sind die ähnlich wie bei dir zu Hause im Bergischen? Oder sagst du dann, ja, ist ein bisschen schwieriger, ich habe längere Anfahrtswege, um irgendwo in ein ordentliches Trainingsgebiet zu kommen?
Es geht eigentlich. Also klar, wenn man jetzt hier losfährt, dann ist man direkt in der Natur und hat weniger Ampeln und weniger Autos. Aber hier war es so, dass ich weniger Trainingspartner hatte oder auch Trainingsgruppen generell. Das habe ich jetzt in Köln schon. Dafür muss man jetzt natürlich ein bisschen länger fahren, bis man dann aus der Stadt draußen ist. Aber das ist jetzt auch noch alles im Rahmen. Also da, um da in ein gutes Trainingsgebiet zu kommen, da muss man jetzt nicht so viel so oder so lange fahren.
Mit wem trainierst du denn? Ich weiß zum Beispiel auf der anderen Rheinseite, da gibt es einen André Greipel, da gibt es einen Rick Zabel, da gibt es einen Nils Polit. Sind das so eher deine Trainingspartner, deine Trainingskollegen oder ist es eher eine Tanja Ehrer, die ja zum Beispiel auch in Köln-Deutz wohnt?
Ja, also mit den Trainingstieren, wie sie ja genannt werden, da dem ich bisher jetzt noch nicht gefahren. Aber ja, also wie du sagst, also mit Tanja bin ich jetzt bisher auch noch nicht so viel gefahren, aber wir wohnen beide rechtsrheinisch und ich denke, da kann ich dann auch noch was einrichten lassen. Und auch mit denen, die linksrheinisch wohnen, also zum Beispiel die Teutenbergs, mit denen fahre ich auch manchmal. Oder mit Kilian Steigner, der fährt im Team Downer Acorn. Und mit dem, das ist so mein Haupttrainingspartner eigentlich, der wohnt nicht weit von mir und dann fahren wir da oft zusammen.
Du gehörst zur deutschen Nationalmannschaft, bist dieses Jahr das erste Jahr bei den Frauen gefahren, also aus der Juniorenklasse entwachsen rausgekommen. Im letzten Jahr war es dort schon entsprechend erfolgreich. Und wir haben gerade den Namen Tanja Ehrert erwähnt. Sie fährt das für das Team Deutsche, Team Canyon-SRAM. Sind das so deine Ziele, dass du sagst, ich möchte in ein, zwei Jahren auch mal Berufsradsportlerin sein, möchte damit dein Geld verdienen? Oder sagst du eher, nein, ich bin am Studieren, können gleich gerne mal über dein Studium sprechen, wie das vor allem verbunden werden kann, wie man das Training, das intensive Training, auch das Reisen, das zum Radsport gehört, mit dem Studium verbindet. Wo liegen deine Ziele in der Zukunft?
Also ich möchte auf jeden Fall den Radsport noch weiter durchführen. Also ich möchte sagen, ich mache es so lange, bis mir keinen Spaß mehr macht und momentan habe ich auf jeden Fall noch viel Spaß daran. Und ja, die Ziele sind natürlich, also ich habe natürlich persönliche Ziele und möchte auch das erste Mal noch weiter auch im professionellen Radsport bleiben und mich da auch weiterentwickeln. Und ja, wenn sich dann irgendwann anbietet, dass auch der Step in die World Tour dann erreicht werden kann, das wäre natürlich auf jeden Fall oder ist auch ein großes Ziel bei mir. Ja, und danach mal schauen.
Und wie verbindest du dein Studium in Ansbach, das ist ein Fernstudium, das du zurzeit absolvierst, mit deinem Training? Geht das so einfach? Lässt sich das locker alles unter einen Hut bringen?
Ja, also das Studium ist natürlich extra dafür auch ausgerichtet, dass man den Sport nebenher auch gut noch meistern kann und auch, dass man, also ist quasi auch eingeplant, dass man dann öfters mal nicht da ist oder Zeit hat zum Studieren.
Also ist ein richtiges Studentenproblem, einfach nicht da sein, ne?
Genau, also ist dann natürlich schon viel unterwegs und kann dann auch mal woanders dann auch die Prüfungen schreiben. Also man kann sich generell verschiedene Prüfungstermine da, also sich dazwischen entscheiden. Oder es gibt auch noch Partnerunis, also ich kann zum Beispiel meine Prüfung hier auch in Bonn schreiben, also muss dafür dann nicht extra nach Ansbach fahren. Und ja, also es lässt sich eigentlich ganz gut nebenher mit dem Sport kombinieren und ist ja auch extra gestreckt. Also es geht statt 3 Jahren, es ist auf 5 Jahre gestreckt und man kann es sogar nochmal verlängern auf 6 Jahre. Ob ich das dann so lange mache, ist eine andere Sache, aber ja, also ich habe schon vor, das auf jeden Fall jetzt in der Radsportzeit noch weiterzuführen.
Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen würden, du nicht mehr Fahrrad fährst, zumindest mal nicht mehr in diesem Hochleistungssportbereich. Was würdest du dann gerne machen? Was würdest du mit deinem Studium anfangen? Deine Eltern, darf ich sagen, sind beide erfolgreich. Dein Papa ist mal Flugzeug geflogen, so einen kleinen Sportflieger hat er gehabt und solche Sachen. Ist das etwas, was dich vielleicht auch mal reizen könnte?
Ja, also ich bin mir momentan noch nicht ganz sicher, was ich danach auch machen möchte, in welche Richtung ich da gehe, aber was mich interessiert es auch zur Bundeswehr zu gehen und da dann in Richtung militärische Sicherheit auch zu gehen. Und es gibt ja auch das Sportförderprogramm von der Bundeswehr. Da würde ich mich dann im nächsten Jahr auch nochmal drauf bewerben, weil das wirklich eine gute Organisation ist, die dann die Sportler fördert und da dann nochmal bessere Möglichkeiten bietet, dass das dass man sich da über die finanzielle Lage keine Sorgen machen muss.
Also doch auf Papas Spur, ne, was die Bundeswehr betrifft. Er sitzt nämlich gerade auch gegenüber. Jan, ist das etwas, was du deiner Tochter vielleicht mal so mit auf den Weg gegeben hast? Wir werden gleich nochmal auf dich, auf eure Projekte zu sprechen kommen, dass du gesagt hast, geh doch mal zur Bundeswehr und da bist du gut aufgehoben?
Ich würde sagen indirekt. Natürlich kennt sie es direkt von meinem beruflichen Leben. Ich bin noch bei der Bundeswehr. Aber ich habe ihr auch irgendwann mal von der Sportfördergruppe erzählt, weil ich selber da 2 Jahre war. Und ich denke, am Anfang war das nur so mit einem Ohr zugehört und wusste gar nicht zu realisieren, was man dann eigentlich hätte, wenn man da ist. Wenn man dann in diese Phase kommt, aus dem Elternhaus auszieht, letztendlich sich das Geld selber verdienen muss. Und dann muss man ja zugeben, ihre Trainingskameradinnen oder in der Nationalmannschaft sind sehr viele in der Sportfördergruppe, dann erkennt man halt einfach die Vorteile dieser Sportfördergruppe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da hat die Regierung schon wirklich ein gutes Programm aufgestellt. Natürlich gibt es ähnliche Sachen auch bei der Polizei, aber in der Sportfördergruppe unterm Strich hat man den Vorteil, wenn man dahin geht, geht man eigentlich hin, um wieder zu gehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber man bleibt ja nicht der Soldat an sich. Bei der Polizei ist es ein bisschen anders, dann ist man eine Polizeiausbildung, wird erwartet, dass man auch weiter dann da bleibt und letztendlich nach dem Sport. Und deswegen ist die Sportfördergruppe eigentlich, kann ich jedem empfehlen, zumindest sich darauf zu bewerben. Wenn es ja nicht klappt, klappt es nicht, aber man hat es zumindest getan.
War das denn mal euer Weg, dass ihr gesagt habt, unsere Kinder, Nico und Finne, möchten, sollen irgendwann mal zum Radsport wechseln? War das mal eure Idee? Ihr seid ja selber auch sportbegeistert.
Eigentlich nicht. Das ist immer so eine, ich denke mal, ich spreche da im Namen vieler anderen Eltern. Also zwingen kann man gar nichts. Ich denke mal, das ist jedem schnell bewusst. Ich denke mal, es ist einfach, wie man es vorlebt und wie man mit den Kindern quasi, wie man es handhabt. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich zu viel gelobt, weil irgendwann nach ihren ersten Fahrrad-Trainingseinheiten hat sie einfach gesagt, ich will jetzt Rennen fahren. Ja, sie war beim ersten Rennen Letzte. Sie lacht, ja. Und dann denkt man so, oh mein Gott, vielleicht war es nur ein einziges Rennen. Aber wenn sie dann nach dem Rennen, auch wenn sie Letzte wurde, freund zu den Eltern kommt und sagt, ich will noch mehr Rennen fahren, dann merkt man vielleicht schnell, oh, das vielleicht ist doch der richtige Weg für sie, weil sie will das. Ne? Also ich kann ihr maximal die Grundplatte bauen, aber das Kartenhaus da drauf muss sie bauen. Und das hat sie auch peu à peu getan.
Wie war das denn damals, als du Letzte geworden bist?
Also es war damals noch ein Mountainbike-Rennen. Also ich habe es erstmal mit dem Mountainbike-Fahren probiert. Das war entstand daraus, dass wir damals im Urlaub waren in Kroatien und da die Mountainbikes dabei hatten. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann erstmal sage, ich möchte ein Mountainbike-Rennen fahren. Und da waren dann noch so ein paar, also parkourmäßig, also wo es dann auch ins Technische ging. Also es kam mir zumindest so vor damals. Aber es, ja, das Radfahren an sich hat mir einfach so Spaß gemacht und dann natürlich war ich danach enttäuscht, aber ich glaube, vielleicht hat mich dann noch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich es dann mit dem Mountainbike aber auch erstmal sein lassen, bin dann aufs Rennrad gewechselt und ja, habe dann meinen Weg quasi da gefunden.
Dieses erste Rennen war im Gelände, war ein Mountainbike-Rennen. Kommt da vielleicht auch deine Liebe, deine Affinität, von Liebe kann man vielleicht noch nicht wirklich sprechen, weil du es ja noch nie richtig erlebt hast, zu diesem Rennen Paris-Roubaix, denn das hätte ja für die Frauen in diesem Jahr auch zum ersten Mal stattfinden sollen.
Ja, also ich kann es schon sein, also im Training fahre ich auch sehr gerne im Gelände. Zum Rennfahren jetzt eher weniger, aber so dieses Gravel oder Kopfsteinpflaster zwischendurch, das macht also bringt Abwechslung rein auf jeden Fall ins, sag ich mal, ins normale Straßenrennfahren. Und ja, also ich wäre das schon, ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich sehr gerne mal fahren würde. In Zukunft auch.
Jan, ich habe auf eurer Internetseite irgendwo gelesen, ihr seid ein radsportbegeisterter Familienbetrieb. Hängt das nur mit der Familie insofern zusammen, dass ihr Sport macht, dass ihr Radsport betreibt oder hängt das auch mit, was ist es eigentlich? Ist es ein Hobby? Das, was du machst, also nicht dein Hauptberuf bei der Bundeswehr zu arbeiten. Übrigens, wir müssen das Geheimnis lösen. Du bist nicht irgendwie mit einem kleinen Sportflugzeug rumgeflogen, sondern du bist schon richtig geflogen.
Ja, ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Ich war mal Radfahrer, wie so meine Tochter auch, als Jugendlicher, als Junior, als Amateur. Habe aber auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe selber an Fahrrädern geschraubt, war auch eine Zeit lang im Norden, da war sehr viel Wind, da hat mich dann, das war diese Phase, wo Carbonlaufräder neu kamen, Seitenwindempfindlichkeit, hat mich alles interessiert, habe selber ein bisschen gebastelt und dann, ich sage es mal, der gute Moment war, dass der Eigenbedarf immer größer wurde durch meine Kinder eigentlich, dass also ich
der Materialbedarf,
ja, wo ich sage auch meiner Frau, hey. Und so kam das, dass ich irgendwann quasi meine Laufräder dann selber gebaut habe. Ich war einfach nicht so zufrieden. Und so kam ich dann quasi in dieses Business rein. Gar nicht mit der Intention, hier groß was zu machen, gewerblich. Aber wir waren eigentlich so zufrieden, dass wir gesagt haben, hey, das können wir auch anderen anbieten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann also nicht nur Freunden, Bekannten, dann haben wir so eine kleine Webseite gemacht. Und so hat es ganz klein angefangen, dass wir am Anfang halt mit Laufrädern quasi Freunden, Kunden dann bedient hatten, einfach preiswerte, ich sage es mal immer ehrlich, so ein bisschen den markenoffenen Athleten und wir nennen sie auch bewusst so ein bisschen die Nachwuchsförderung, dass also auch quasi jüngere Athleten, genauso wie unsere Kinder, die quasi fahren, ich sage mal, bezahlbares Material bekommen. Und das hat sich dann über die Jahre so hin erweitert. Und meine Frau ist dann da 100% eingestiegen, also das ist ihr täglicher Job eigentlich. Man muss sagen, ja, teilweise sind wir auch 7 Tage die Woche unterwegs, aber das heißt ja nicht, dass das unser Beruf ist, sondern tatsächlich so ein bisschen unser Hobby. Also wir könnten uns im Moment nichts anderes vorstellen. Ich bin immer noch, wie man gerade gesagt hat, immer noch Soldat, ich bleibe da auch, deswegen muss man sagen, ich mache das nebengewerblich, aber meine Frau ist da ganz drin. Ich habe so ein bisschen die Entwicklung übernommen, da können wir gleich noch drüber reden. Also es erweitert sich, aber wir können jetzt nicht noch groß letztendlich andere einstellen. Also wir bleiben der Familienbetrieb, außer dass ich meine Tochter vielleicht nächstes Jahr einstelle, dass sie ein bisschen dann hilft ihr. Das war es aber dann auch schon.
Bist du ein bisschen privilegiert, Finja, durch das Material, das du von deinem Papa früher bekommen hast? Oder wie hast du auch diese Idee gefunden, das Material, das du fährst, heute zum Teil nicht mehr, weil ihr bei einer englischen Mannschaft beim Team Drops unter Vertrag stehst und dort mit Cannondale unterwegs sein musst. Warst du damals ein bisschen privilegiert, dass du mit diesen tollen Laufrädern zum Beispiel fahren durftest?
Ja, also ich war natürlich Ja, super dankbar auch, dass ich damals ja von Anfang an eigentlich die Unterstützung auch hatte und da auch in dem Sinne ja gefördert wurde, dass ich quasi mir um das Material weniger Gedanken machen musste und da ja auch immer mit gutem Gewissen da oder wusste auch, dass es gutes Material ist und da ja.
Aber du durftest am Anfang doch ganz bestimmt auch viel Material testen, oder?
Immer
plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gibt es auch negative Erfahrungen? Dein Papa hört jetzt mal schnell weg.
Ja, also am Anfang war ich natürlich auch oft, oder mein Bruder und ich, waren wir oft die Testpersonen und haben Laufräder oder die Rahmen dann auch getestet. Und das hat uns auch echt auch Spaß gemacht. Und da haben wir dann auch gesagt, also oder Feedback dann gegeben, was sich gut fährt oder dann auch oder ja, dann eben nicht so. Deswegen haben wir dann.
Aber Jan, wenn man heute zum Beispiel Material nimmt, es gibt ja verschiedene Testfahrer, ob das jetzt in der Automobilbranche ist, ob es im Fahrradbereich ist, wo auch immer, kann man dann auf die Stellungen, auf die Meinung von Jugendlichen, von Kindern, muss man ja damals sagen, wirklich so viel Wert legen, weil sie ja doch relativ unerfahren waren?
Ja, kann ich ganz, eigentlich relativ gut, sage ich es mal, das bin ich ehrlich, also ich habe sie sehr gerne testen lassen an neuen Bremsbelägen, und besonders wenn es regnet.
Ich sag mal,
jeder, der es kennt, im Regen zu fahren, ist nie schön. Aber wenn man in einem Rennfeld fährt, ist es halt dann noch extremer und da müssen die einfach funktionieren. Also wir reden jetzt schon um Nuancen, es ist nicht, dass sie nicht funktioniert haben. Aber für mich war es einfach wichtig, dass sie quasi eine ganz ehrliche Meinung. Und diese, gerade mein Sohn mit der U15, U17 an Extrem, das sind ja Kamikaze-Fahrer, da müssen die Bremsen funktionieren. Also die Bremsen im letzten Moment oder, aber da muss ich zugeben, dann die größte Erfahrung habe ich dann gemacht, als letztes Jahr diese Mischung war zwischen Felgenbremsen, also die meisten fahren ja tatsächlich Carbon schon mittlerweile, also in der U17, sprich die 15-, 16-Jährigen. Und als dann, ich würde mal sagen, 10-20% der Fahrer dann schon die Scheibenbremsen hatten, also ab letzten Jahr war es letztendlich so erlaubt, würde ich mal sagen, auch im Profisport, dann das war dann schon kriminell. Da konnte man also mit einer auch den besten Felgenbremsen und den besten Gummis nichts mehr anfangen. Gab es viele Stürze, Brüche und so weiter bei den armen Jungs quasi. Hat sich aber gegeben, also so schlimm war es alles nicht. Aber letztendlich dieses Jahr fahren, ich würde sagen, 80-90% jetzt. Also sein Team hat letztes Jahr auch mit 10 Rennfahrern, so ein Bundesliga-Team, Felgenbremsen gefahren. Und dieses Jahr haben alle 10 Fahrer quasi eine Bremsscheibe. Das heißt also, die Bundesliga-Rennen haben sich dann geändert. Deswegen also dieses teste mal die Bremsbeläge, muss jetzt nicht mehr sein, jetzt haben sie also wirklich Material, sprich Scheibenbremsen, dass also die immer zum Stehen bringt, egal ob trocken oder nass ist. Aber ansonsten hat es mir schon gebracht, viel einfach mal eine ehrliche Meinung zurückzubekommen, wie gesagt, nur in den Extremsituationen, sprich nass im Rennfeld.
Hast du diese ganzen Diskussionen damals um Felgenbremsen und Scheibenbremsen wirklich verstanden?
Ja, ich habe sie verstanden. Ich muss auch sagen, oder wir, der ganze Familie, haben die Meinung auch geändert. Gutes Beispiel ist einfach ein Zeitfahrrad. Ich habe immer gesagt, das ist ein Zeitfahrrad, da fahre ich immer alleine, ich fahre meistens im Trockenen. Ich weiß, wann ich anbremsen muss, meine Kurve. Also das ist ja nicht notwendig, geschweige denn von der Optik. Der Druck der Kunden, sagen wir, war dann so groß, dass ich gesagt habe, okay, ja, wir hatten zwar schon länger eins, aber ich habe mir dann selber quasi eins gebaut und ich kam zurück von meiner ersten Bremseinfahreinheit, sage ich es mal, und ich habe gesagt, alles klar, ich verstehe, warum Bremsscheiben auch bei einem Zeitfahrrad wichtig sind und mittlerweile bieten wir auch gar keine Felgenbremsen mehr an fürs Zeitfahrrad, weil es tatsächlich sogar beim Zeitfahrrad mir extrem wichtig geworden ist, dort richtig bremsen zu können, weil Zeitfahrrad, jeder, der es schon gefahren ist, mit Felgenbremsen, bremst ja halt noch schlechter als normales Rennrad und ist einfach viel angenehmer. Ich würde niemand mit so einem Felgenbremsen so Meter hinter dem Auto herfahren. Ja, es ist gefährlich, aber hier mit einem ich fühle mich einfach sicherer mit einem Scheibenbremsen-Zeitverrat. Ich kann mit einem Finger wirklich die Bremsleistung erreichen. Und ich sage mal, jeder, der sich da in diese Richtung Gedanken macht, sollte das einfach mal Probe fahren.
Finja, ist das bei dir genauso gewesen, dass du gesagt hast, Scheibenbremsen, das ist das Absolute, als du zum ersten Mal damit gefahren bist?
Ja, also ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Scheiben oder ein Rad auch mit Scheibenbremsen angefahren. Und ja, ich würde es jetzt nicht mehr abgeben wollen, also oder wechseln wollen, weil es ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Also gerade im Rennen, im Regen, wenn man dann im Feld fährt, dann hat man welche dabei, die noch auf Felgenbremsen sind und welche, die jetzt, oder die meisten haben jetzt mittlerweile Diskbremsen. Und es ist momentan noch ziemlich gefährlich, dann quasi mit denen im Feld zu fahren, die auf Felgenbremsen sind, weil es einfach von der Bremsverzögerung so deutliche Unterschiede sind. Aber man fühlt sich wirklich deutlich sicherer, auch gerade in den Abfahrten, dass man wirklich weiß, okay, ich komme jetzt noch um die Kurve rum und ich kann, wenn ich jetzt später bremse, komme ich auf jeden Fall noch auf die richtige Geschwindigkeit. Und deswegen kann man dann, also finde ich persönlich, dass man dann ein Rennen auch anders fahren kann und teilweise auch dann mehr Risiko eingehen kann.
Was bedeutet ein Rennen anders fahren?
Ja, einfach, dass man sich nicht zum Beispiel im Regen dann Gedanken darüber machen muss, okay, ich brauche Platz um mich rum, dass ich dann noch bremsen kann, weil einfach bei Felgenbremsen es wirklich ja, deutlich länger dauert, bis man dann zum Stehen kommt. Und ja, einfach, also die Bremsen einfach, weiß ja wahrscheinlich jeder, dass die viel direkter sind und dann kann man dann auch deutlich ja, an den Kurven dann später bremsen oder
man kann einfach viel schneller in die Kurven ranfahren, mit dem entsprechenden Schwung rausfahren und so weiter. Es genau. Ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren in Sachen Fahrradentwicklung, Rahmen, Laufräder, Bremsen haben wir gerade darüber gesprochen, auch Schaltung ist viel passiert, elektronische Schaltung. Ist das irgendwann damit völlig erreicht, das Ziel, dass sich an den Fahrrädern nicht mehr wirklich viel tut? Du hast mir vorhin mal ins Ohr geflüstert, Janne, dass sich im Bereich der Laufräder zum Beispiel nicht mehr so viel entwickeln kann. Wie sieht's aus mit Fahrradrahmen, mit dem Gewicht bei Rädern? Das liegt noch immer aktuell bei 6,8 Kilogramm. Das ist laut Reglement der UCI vorgeschrieben. Kann man da noch deutlich weiter nach unten gehen, um eben auch eine gewisse Stabilität der Fahrräder, der Rahmen zu haben?
Ja, man kann definitiv weiter runtergehen. Ich würde gar nicht sagen, dass die Stabilität das Problem wäre irgendwann. Das Carbon, sage ich es mal, kann man wirklich so bauen, auch von der Rohrgröße, sage ich es mal, dass es unglaublich stabil ist. Also ich komme ja aus dem Flugzeugbau. Ein Flugzeug besteht auch hauptsächlich aus Carbon. Und letztendlich Fahrzeuge auch schon oder Hubschrauber, die ganze Chassis ist komplett alles Carbon, das funktioniert alles, man kann es extrem leicht machen. Also deswegen, da sehe ich eigentlich gar nicht mehr so die Problematik von der Steifigkeit, so wie wir sie immer quasi kennen, sondern letztendlich, wenn das Rohr dann zu dünn wird, dann brauche ich also wirklich nur mit dem Fingernagel dran schnipsen und dann habe ich da quasi schon Bruch drin. Das ist dann das Problem auch irgendwann. Man sieht es natürlich nicht, das ist alles lackiert. Ja, aber da ist natürlich irgendwann schon eine Grenze da. Und dann würde ich sagen, geht's natürlich dann auch in den Preis rein. Jeder, der so die aktuellen Zeitschriften verfolgt, kann man ja wirklich schon Räder über 10.000 Euro problemlos bei jedem Händler schon kaufen. Dann wird's dann echt ziemlich schwierig, sage ich jetzt mal. Auch gerade diese Rennklassen, ich sage es mal, fair beieinander zu halten, würde ich es jetzt mal nennen. Also klar, es gibt dann, ich sage jetzt mal, Jugendliche, deswegen, wir haben den Blick immer so auf diese Nachwuchsklassen. Wo dann einer quasi so ein Rad, ich nenne es mal 5 Komma Kilo fahren darf und ein anderer, der muss, in Anführungszeichen, dann 7 Komma fahren, dann wird es ja immer unfair mittlerweile. Deswegen, also man müsste dann schon irgendwie, also ich bin froh, dass das Gewichtslimit da ist, dass es so bleibt. Von den angesprochenen Aerodynamik sind man schon an dem Punkt angekommen, da ist man schon unglaublich weit. Mittlerweile, wenn man da reinguckt bei den Rennfahrern, wie gesagt, auch in den Jugendklassen, hat jeder einen Zeitfahranzug, jeder hat einen Aerohelm. Sagen wir Hochprofil-Laufräder in gewissen Größen eigentlich immer sehr viele mit Carbon, also da ist man schon am Limit da, aber es ist auch okay, wie gesagt, das ist dann fair. Die meisten haben das Material, natürlich so ein Anfänger, der von einem Verein halt noch ein Rad gestellt bekommt. Ich sage jetzt, man hat da im Prinzip noch Nachteile, das muss man einfach so sehen, aber ist letztendlich die Motivation auch da, letztendlich dann durch besseres Material auch besser zu werden.
Aber mal eine ganz andere Frage, wenn ich jetzt die Jugendlichen nehme, denen du gerade sprichst, nehmen wir mal eure beiden Kinder, wenn die Kids jetzt mit tollem Material aufwachsen, gibt es da überhaupt irgendwann noch eine Leistungssteigerung, eine Steigerungsmöglichkeit in Bezug auf das Material? Du bist selber früher Radrennen gefahren, wir hatten nicht das beste Material von Carbon, war damals überhaupt noch nicht die Rede, aber wir hatten auch Material damals als Jugendlicher, als Schüler oder später eben auch als Juniorenfahrer, das war nicht so gut, dass es die absolute High-End-Qualität war. Es gab immer noch besseres Material und heute fahren ja die Schüler schon mit dem Top-Material, wo du denkst, boah, wie geht das denn? Was wollen die denn mal machen, wenn sie Profi sind oder vielleicht auch als Elitefahrer, wie auch immer unterwegs sind?
Also diese Gedanken dazu sind vollkommen legal und auch wichtig. Ich habe auch viele Eltern, die ich berate, die auch ein bisschen Sorgen haben. Ah, ist es zu gutes Material? Man muss es aus mehreren Seiten betrachten. Einerseits motiviert es das Kind. Das ist, glaube ich, für mich jetzt am Ende der wichtigste Faktor. Es geht gar nicht darum, dass es wirklich besser ist, weil wenn man in die Jugendklassen reinguckt, letztendlich werden sie eigentlich gar nicht besser. Und das ist natürlich, muss man ehrlich sein, ich bin auch ehrlich zu den Eltern, die Jugendklassen sind ja alle beschränkt in den Übersetzungen. Also die haben, die kurbeln da teilweise ihre Füße schon aus dem Bauch raus. Also wenn sie noch schnelleres Material hätten, würden sie gar nicht schneller fahren können. Sei es im Sprint, sei es auf der Bahn. Wie gesagt, das ist dann schon irgendwann limitiert. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass dieses Übersetzungslimit noch gibt. Beim Triathlon ist es ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber wir waren bei den Jugendlichen.
Genau.
Bei der Schnelligkeit, die irgendwann sowieso.
Achso, genau. Also das Wichtigste, was zum Material habe ich gerade gesagt, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist die Motivation, die Jugendlichen quasi motiviert zu halten. Da gehört das Material halt dazu. Was aber ausschlaggebend ist in den Jugendbereichen, ist einfach die pubertäre Reife, nenne ich es jetzt mal so. Und da kriege ich ja kein gleiches Mittel rein. Manche sind einfach mit 15 schon ausgewachsen, 1,80 groß und wiegen 70 Kilo. Und einfach unsere Kinder oder gerade mein Sohn war halt einfach immer noch ein Schritt zurück, würde ich mal sagen. Aber sobald er natürlich dann das Material hatte und trotzdem irgendwie noch mitkam gegenüber denen, die einfach viel größer waren, ist die Motivation halt da, dass er quasi trotz seiner, ich sag mal, einfach ein kleineres, größeres, geringeres Gewicht immer noch mitkommt. Und das ist, wie gesagt, einfach wichtiger als Material. Andererseits möchte ich natürlich jetzt nicht meinen Kindern einfach ein Stahlrad hinstellen mit Stahlfelgen, ich übertreibe jetzt mal. Das hört natürlich dann auch irgendwann der Spaß auf.
Finja, du bist 2017 deutsche Meisterin geworden, zweimal sogar auf der Bahn und auf der Straße. War das unter anderem auch dem Material geschuldet, das dir deine Eltern zur Verfügung gestellt haben? Oder vielleicht auch die Motivation durch dieses Material?
Ja, also ich hoffe natürlich nicht, dass es nur am Material lag. Ja, also ich hatte natürlich durch das Material, das hat natürlich auch motiviert. Ich habe das Rad damals auch in dem Jahr oder ich glaube kurz vorher sogar erst bekommen und war natürlich dann auch super happy damit. Und ja, hatte in dem Jahr generell ein ganz gutes Jahr auch, glaube ich, oder hatte damals dann auch, sag ich mal, so einen kleinen Leistungsschub. Und dadurch, glaube ich, hat sich das dann so alles zusammen dann ergeben, dass ich dann das dann auch gewinnen konnte.
Aber das Material ist schon sehr, sehr wichtig im Sport, im Radsport.
Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Also sobald es dann quasi in den Klassen geht, wo diese Pubertät ausgeglichen ist, dann kommt man, das muss man dann leider so sagen, in den hohen Klassen, also gerade Nationalmannschaft, muss man dieses Material fahren. Das ist leider so. Ansonsten, klar, zum Spaß kann jeder fahren, aber wie gesagt, wenn man dann in der Nationalmannschaft möchte oder in dieser Leistungsstufe fahren möchte, ist das Material. Ja, ich will nicht sagen, das A und O. Es gibt auch andere Rennfahrer, die quasi Talente sind, auch mit anderem Material. Aber sagen wir, für die Normalen ist es einfach quasi ein Muss geworden, weil ja, durch die Aerodynamik des Fahrrades, der Laufräder, sind alles kleine Komponenten. Wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, Zeitverhelm, Aeroanzug, von so einem Socken zu Handschuhe gehört alles mit dazu. Und diese Summe macht es dann einfach aus, dass der Rennfahrer überhaupt eine Chance hat, mitzukommen.
Aber lass uns nochmal darüber sprechen, wie funktioniert das einfach? Ihr hattet mal irgendwann die Idee, Laufräder zu produzieren, Lenker zu produzieren. Das kann man auch bei euch auf der Internetseite alles nachlesen. Wie kommt man dann auf den Trichter und sagt, hey, ich fliege jetzt mal nach China oder Taiwan, wo auch immer das Material produziert wird, und lasst mir dort etwas bauen?
Also bei uns war es auch ein Schritt-für-Schritt Business, würde ich mal sagen. Wir kommen ja gar nicht aus dem Bereich. Also alles Neuland.
Also könnte ich das auch machen?
Prinzip ja, wenn man den Atem hat. Also ich gab mehrere Situationen, wo wir gesagt haben, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Da geht es dann schon los mit der Importgenehmigung. Man muss sagen, also diese Carbon-Teile kommen fast ausschließlich aus China. Vieles wird dann in Taiwan noch lackiert, dann kann man vielleicht auch Made in Taiwan draufschreiben, aber letztendlich die Produktion von Carbon-Teilen ist quasi in China. Dieses Know-how ist aber schon groß, viele Firmen haben sie zusammengeschlossen in große Fertigungsanlagen, also das Know-how ging von Taiwan irgendwann nach China rüber, also dieses Material ist also wirklich 1A von der Herstellung her. Also wenn man den ersten Kontakt hat, und ich sage jetzt mal, der erste Kontakt ist wahrscheinlich so das A und O, und hatten wir, glaube ich, ein bisschen Glück. Ich sage es mal, wir sind nicht nach China, sondern wir hatten schon mal 3 Chinesen bei uns hier in unserem Haus für 3 Tage. 3 Chinesinnen sogar. Das war so ganz nett. Also war die Geschäftsführerin und letztendlich vom Vertrieb und von der Entwicklung. Das war einfach mehr so ein Zufall letztendlich. Es ging um die Eurobike und wir sind da eigentlich offen, haben gesagt, hey, wir sind eine Familie hier, wir laden sie hierher ein. Also auf Englisch, aber letztendlich duzen wir uns.
Aber Moment. Die Eurobike findet in Friedrichshafen statt und ihr seid zu Hause in Neunkirchen-Silscheid.
Richtig, also die letzte Geschäftsführerin hat quasi mehrere hier in Europa ansässige Hersteller oder Fahrrad- und Laufrad-Firmen besucht und hat dann auch gefragt, ob sie uns besuchen kann. Jetzt sind wir ja keine große Firma und machen das alles bei uns zu Hause. Und dann haben wir gesagt, ja, sie kann uns gerne besuchen, sie braucht auch kein Hotel nehmen, sondern sie wohnt dann bei uns hier. Und diese 3 Tage waren schön. Also ich habe Vorgabe war, wir reden maximal eine halbe Stunde über Business und der Rest ist einfach nur hier genießen das Ganze. Aber so hat das Ganze angefangen. Also wir kennen die Firma sehr gut, wir kennen quasi fast alle Mitarbeiter. Ich habe auch zufällig heute Morgen noch Fotos gekriegt von einem Triathlon, wo sie mitgemacht hat. Also sie sind auch sehr sportlich.
Und wie viele Mitarbeiter sind das?
Also sind über 60, ja, über 60 Mitarbeiter. Da geht es also jetzt nur um die Laufräder. Aber noch zurück zu der ersten Frage. Also wenn man so ein bisschen den Kontakt hat und dann, ich sage mal, die Firma feststellt, man hat Know-how, dann vertrauen die auch einem und nehmen auch gerne, weil doch, ich sage es mal, ist ja ziemlich weit, ich sag mal, lokaler Unterschied. Was ist jetzt hier so in, was ist nicht in, gerade in Felgenbreiten, Bremsbeläge, was ist jetzt hier wichtig? Also was ist für uns jetzt hier quasi in Europa, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Trend? In Asien ist es wieder ganz anders, in Australien auch wieder so ein bisschen, auch das Design. Also jetzt, wenn man reinguckt, sind ja alle so ein bisschen differenziert zwischen matt und, also schwarz matt, schwarz glänzend, farbig, ja, nein. Es gab eine ganze Zeit, da kennt wahrscheinlich jeder noch so ein bisschen, die Speichen müssten alle weiß sein und die Narben waren weiß. Das sieht man natürlich im Moment gar nicht mehr. Also wie gesagt, wenn man eine Firma hat, die auch so ein bisschen Vertrauen hat, dann ist es ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und ja, so kam es dann, dass ich auch, ich sage es mal, durch Zufall, ich habe ja schon gesagt, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe da so ein bisschen meine Erfahrungen und hatte einfach mal Spaß für mich so ein bisschen und dann auch für meine Kinder und wie gesagt, bis hin zu Kunden dann zu produzieren, was zu entwickeln. Das wurde angenommen, es wurde dann produziert und ich weiß noch den ersten Tag, als ich meine ersten eigenkreierten Laufräder hier bekommen hatte, ganz stolz. Also gar nicht mit dem Interesse, irgendwie hier ein Geschäft zu machen, sondern einfach nur sagen, hey, das sind meine Laufräder. Und so hat es langsam angefangen, bis über dann zu Rahmen, bis hin zu Lenkern, die wir mittlerweile wirklich ganz selbst produzieren. Also vom Reißbrett, würde ich mal sagen, natürlich als vom Computer über CAD-Programme, hat man dann seine Freunde. Und ich habe vorhin schon erzählt, ich habe auch so einen sehr Freund von meinem Sohn als Rennfahrer, hat einen großen 3D-Drucker, der druckt mir komplette Lenker. Und das hilft natürlich sehr, dass man mal einen Lenker fahren kann, bevor man produziert, auch wenn nur aus Plastik ist. Und so, wie gesagt, ist man Schritt für Schritt dahin gekommen, wo wir jetzt sind.
Nochmal zu diesem ganzen Ablauf. Wenn man das jetzt sieht, da steckt ja sehr viel Arbeit dahinter. Ihr habt vor vielen Jahren damit begonnen, eigentlich diese Einzelteile zu produzieren. Kann das heute jeder so machen? Würdest du das empfehlen, dass man sowas vielleicht nebenbei macht, um sein eigenes Rennrad zu haben, das man selber entwickelt hat?
Okay, das ist eine Stufe zu hoch. Also ich habe einfach nur Glück, ich sage mal, durch meine Frau, durch meine Kinder, durch mein Hobby, das zum... Ja, dieses Hobby quasi zu erweitern, zu einer Firma zu entwickeln. Also wir hätten niemals gedacht, dass wir doch irgendwie so bekannt oder groß werden. Im Prinzip würde ich sagen, neu anfangen würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wie gesagt, es ging auch los schon mit dieser Importgenehmigung, ich habe es vorhin schon mal angesprochen.
Warum würdest du nicht nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, ihr habt eine intakte Familie, oder?
Ja, genau. Gott sei Dank, also ohne meine Familie geht gar nichts. Also wie gesagt, da müsste man von Anfang an wahrscheinlich schon 2, 3 Mitarbeiter einstellen. Ich kenne ja, ich habe es ja beobachtet, also wir kennen uns, wir sind in Deutschland schon ein paar Firmen. Auch hier im nordischen Raum oder nordwestlichen Raum in Berlin gibt es auch, wie gesagt, die sind schon einschlägig bekannt. Jede machen ihren Weg und alle haben ähnlich angefangen. Das ist also eine kleine Gemeinschaft gegenüber den großen, sei mal, großen Firmen, also den Markenfirmen. Wir haben es alle so ein bisschen etabliert. Unsere Kunden sind auch stolz, dann die jeweilige Marke zu fahren und man spricht sich an, wenn man so eine Radmarke fährt oder so eine. Deswegen. Aber nochmal zurückzukommen, ob wir es nochmal anfangen würden, wie gesagt. Ja, im Nachhinein natürlich schon. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Er macht immer noch Spaß. Es ist jetzt letztendlich ein kleines Standbein. Also ich habe kurz schon überlegt, irgendwie, ja, Bundeswehr macht mir auch Spaß, aber ich kann an beides nicht, sage es mal, aufhören. Also ich werde niemals quasi, ich sage es mal, meinen sicheren Job und den Job, den ich kann und auch liebe, aufzugeben. Meine Frau ist da so drin verwachsen. Ich glaube nicht, dass sie auch das letztendlich ändern wollte, wie es jetzt ist hier, weil, und das muss man wirklich, ich sage mal, wirklich betonen, wir verkaufen ja nicht Fahrräder, Laufräder, Lenker und so weiter, sondern eigentlich nur Freude an den Kunden. Also wozu brauchst der Kunde? Ist ja keine Waschmaschine, die er unbedingt braucht, sondern er kauft für seine Freude, also er hat Spaß damit, er baut sich einen Lenker an, die Laufräder und jeder kennt es, wenn man sein Fahrrad aufrüstet mit Fahrrädern, es hat man Freude dran. Und diese Freude geben sie meistens dann zurück, rufen bei uns an, schreiben uns eine E-Mail, ganz stolz mit Fotos und das gibt uns die Freude wiederum. Und das ist, ganz ehrlich, das ist der Hauptgrund, warum wir das eigentlich machen. Und Carsten, wenn du mal auf die Radrennbahn gehen würdest, nach Büttgen oder nach Köln, wenn hier eine Landesmeisterschaft ist oder auch eine deutschere, so eine Rennserie, dann siehst du fast schon mal die Hälfte mit unseren Fahrrädern rumfahren, weil auf der Bahn sind wir ein bisschen ungeschlagen, einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn dann die Eltern quasi in diese Bredouille kommen, ihr Sohn braucht, weil er gewachsen ist, neues Material und der Sohn natürlich auch, oder die Tochter natürlich, die Räder schon gesehen hat und die einfach scharf aussehen, dann haben sie schwierige Argumente zu sagen, nee, sie kriegen jetzt noch ein älteres Alurad und nicht dann unser Rad oder unseren Rahmen, weil der Preisunterschied ja gar nicht so groß ist. Und dann sieht man schon, strahlende letztendlich Kinder da mit so einem Material zu fahren. Aber es macht sie auch stolz, die Kinder, und die sind auch wirklich dann sehr motiviert zu trainieren.
Fina, macht dich das ein bisschen stolz, dass deine Eltern sowas auf die Reihe gebracht haben, dass sie diese Firma aufgebaut haben? Du vor allem auch mit deinem Bruder mit dem Material fahren kannst?
Ja, also wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, auch dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen und da auch so unterstützt werden. Ich bin schon ein bisschen stolz auf jeden Fall auf das.
Sag mal, wenn wir über Fahrräder sprechen, du hast im Keller unten, habe ich gesehen, so viele Fahrräder, dann bei dir zu Hause in Köln wahrscheinlich auch noch das eine oder andere. Schraubst du denn selber mal an diesen Rädern rum? Kannst du ein Fahrrad aufbauen? Denn es gibt ja viele Profis, egal jetzt ob im weiblichen oder männlichen Bereich, auch Nachwuchsfahrer, die können das nicht. Kannst du das?
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt nur einen Rahmen und dann alle Komponenten dazu bekommen würde, wahrscheinlich würde ich es zu 80% aufgebaut bekommen, aber so, dann ein paar Sachen wird dann, glaube ich, schon scheitern. So, also ja, wie eine Schaltung einstellen oder so, da würde ich dann schon noch Hilfe brauchen auf jeden Fall, aber generell schraube ich eigentlich ganz gerne an Rädern und wenn irgendwas ist, dann würde ich auf jeden Fall das auch immer erstmal selber probieren und da und nicht direkt dann zum Mechaniker laufen oder jetzt die letzten Jahre dann zu meinem Papa quasi. Deswegen generell, ja, macht es mir schon Spaß, auf jeden Fall auch an Rädern zu schrauben.
Jan, kommen wir nochmal auf Fahrräder zu sprechen. Gibt ja heute eine Vielzahl und Vielfältigkeit von Fahrrädern. Jetzt gibt es seit einigen Jahren auch den Trend in den Gravel-Bereich. Ich sage immer, das ist so eine Mischung zwischen Querfeld-Einrad, Rennrad und Mountainbike. Sicherlich sehr, sehr schöne Fahrräder. Ist das das neue Fahrrad, das Fahrrad, das vielleicht auch das Mountainbike in den nächsten paar Monaten ablösen wird, in den nächsten ein, zwei Jahren?
In den Monaten nicht, aber ich sag mal, langfristig will ich auch nicht sagen, aber der Aufwuchs des Gravelrades ist echt enorm. Und dann kann ich auch wieder aus unserer Erfahrung berichten. Wir waren auch skeptisch, ein Rennrad im Gelände zu fahren. Wir haben ein Mountainbike gehabt, wir haben eben Straßenrennräder, also alles gut, und wir konnten uns gar nicht vorstellen, jetzt hier noch so durchs Gelände zu fahren mit einem Rennrad, bis wir selber gemacht haben. Und ganz ehrlich, da liegt uns ein bisschen jetzt so, wir haben besonders dieses Jahr, weil halt eben keine Wettkämpfe waren oder keine Rennen, dieses Liebe an dem Gravelrad gelernt. Und es ist doch anders als erwartet. Man muss es einfach mal selber machen. Man muss sich einfach mal trauen, mit niedrigem Luftdruck zu fahren. Also wir reden jetzt von 2,0, 2,2 Bar. Und dann fährt man wirklich mit einer, also ich sage es mal, gefühlt hohen Geschwindigkeit diese Naturwege. Also wir reden immer von Naturwegen, also einfach einen felsigen Hang runterfahren geht natürlich dann nicht, aber ich sage mal, so komfortabel, im Prinzip auch längere Strecken, und sobald man auf Teer kommt und auch auf Fahrradwege oder sonst wo, also nicht merkbar fährt man langsamer, lass es vielleicht mal wie ein km/h sein, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh ja, da muss ich richtig reintreten, um voranzukommen. Und das hat uns immer beim Mountainbike einfach so gestört. Ich komme halt nicht so voran. Also meine 100-Kilometer-Tour mit dem Mountainbike konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. 100 Kilometer mit dem Gravelrad ist überhaupt kein Thema. Und ich hatte einen guten Freund, wir haben uns vor zwei Wochen am Wochenende, machen wir mal einen 100er nochmal so zum Saisonabschluss. Rennrad oder Gravelrad? Natürlich Gravelrad, weil wir wollten quatschen, wir wollten miteinander herfahren, wir wollten miteinander reden, und da ist so ein Gravelrad einfach perfekt. Ich muss kaum hingucken, wo ich hinfahren muss. Und sobald, ich sage es mal, diese Hype ist ja schon gekommen, aber sobald jemand mal gemacht hat, und ich habe auch viele Kunden, den biete ich einfach an, sage, hey, kommt doch mal her, nimmt unsere Gravelräder und fahrt mal hier eine kleine Runde. Die kommen alle zurück und sagten, sie sind selber verwundert, wie anders das ist, obwohl es vom Optischen her gleich ist. Und deswegen, dieser Trend wird weitergehen, also ein bisschen dann so eine Gruppendynamik natürlich schon. Wer kein Gravel hat, der ist, Gravelrad hat, ich will nicht sagen, dass er out ist, aber der hat was verpasst. Danke. Mountainbike war ja auch so. Also Gravelrad ist, denke ich mal, da muss man ehrlich zugeben, jetzt, wir stellen uns auch mal die Frage, was würde ich eher hergeben, mein Aero-Rennrad oder mein Gravelrad, wenn man sich für eins entscheiden muss. Ich würde tatsächlich aber das Aero-Rad hergeben. Ich mach's nicht, weil ich noch gerne Rennen fahre und auch schnell fahren muss. Also im Moment muss ich beide haben, aber ich sag mal, für den jemand, der wirklich nur ein Rennrad haben möchte und auch, wie gesagt, nicht auf, ja, es macht auch Sinn, nur eins zu haben, sich darum zu kümmern, dem würde ich auf jeden Fall so ein Gravelrad empfehlen, auch wenn er anfängt. Und mittlerweile ist der Name auch ein bisschen geändert worden in Allroundrad, weil selbst Gravel gibt es wieder Unterschiede, welche, die mehr in Richtung Gelände gehen, oder welche, die quasi zwar Gravel heißen, aber mehr Allround sind, wo man dann auch schmale Reifen fahren kann. Und da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, dass die langsamen auf der Straße, also mit denen würde ich auch jederzeit so einen Radmarathon oder RTFs fahren, das ist überhaupt problemlos möglich.
Fina, es gibt ja immer wieder auch die Mitteilung, dass Radrennfahrer auf der Straße Schwierigkeiten haben, Konfrontationen haben mit Autofahrern. Ist das vielleicht noch eine gute Alternative, wenn man sich im Gelände auf diesen Forstwegen oder auf den Waldwegen befindet, auf den Landwirtschaftswegen mit so einem Gravelbike, dass man dann auf der sicheren Seite ist, A, weil man nicht dem Verkehr und damit einem Unfall ausgesetzt ist, und B, natürlich auch, weil es dann weniger Anfeindungen gibt, Konfrontationen mit Autofahrern gibt. Hast du das selber schon erlebt?
Ja, es ist natürlich so, dass wenn man dann ins Gelände ausweicht, dass man diesem Verkehr und den, sag ich mal,
den Diskussionen,
oft, ja genau, oft genervten Autofahrern dann aus dem Weg geht. Ich muss sagen, ja, es ist dann schon auch auf jeden Fall entspannter, weil ich habe auch gemerkt, es ist jetzt auch gerade in der Stadt, ist natürlich, ja, sind viel mehr Leute unterwegs, viel mehr Autofahrer. Ist auch gefährlicher auf jeden Fall, weil die Autos dann doch auch oft sehr knapp überholen. Also aus der Sicht ist natürlich dann einiges entspannter und schöner auch. Aber ja, es gehört, glaube ich, mittlerweile einfach leider dazu, dass man sich die Straße teilen muss. Dann eben auch mit den genervten Autofahrern. Aber man gewöhnt sich dran, sage ich mal.
Wir kommen noch mal zurück zu den Fahrrädern, Jan. Ich wollte dich noch mal ansprechen, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad zulegen möchte. Und es gibt so viele verschiedene Rahmenhöhen, es gibt verschiedene Fahrradtypen überhaupt. Was ist wichtig? Worauf muss ich Wert legen? Worauf sollte ich achten, wenn ich mir ein neues Fahrrad zulegen möchte?
Oh, die Frage ist natürlich sehr, sehr, sehr vielfältig. Natürlich, ich müsste erst mal fragen oder in den Bereich, wo soll es überhaupt hingehen, im Bereich. Also vor 5 Jahren war alles bis 2000 Euro schon, ich sag mal, gut möglich. Heutzutage ist für jemanden vielleicht sogar ein 10.000 Euro Rad noch günstig. Also ist nicht negativ. Wir sind halt einfach eine Freizeit-Luxus-Gesellschaft geworden. Das, wie gesagt, ist nicht negativ. Wir machen es ja zur Freude. Deswegen für manche ist einfach da, die legen einfach Wert drauf. Wir haben auch vielleicht kein Auto oder haben wirklich nur ein kleines Auto, aber legen halt Wert drauf, tatsächlich auch vom Material einfach dort letztendlich was finanzieren zu können. Aber für mich ist das Wichtigste, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir fahren ja alle zur Freude. Wir haben jetzt keine Mannschaft, wo wir fahren müssen, sondern letztendlich wir tun es zur Freude. Das heißt also, klar, wo möchte ich fahren? Und für mich ist das Wichtigste, dass ich quasi das breit aufstelle. Also, dass ich jemanden ein Fahrrad anrate, wo er letztendlich nur in gewissen Bereichen fahren kann, sei es jetzt extremes Mountainbike, also so ein Fully, was dann tatsächlich mit einem Kettenblatt vorne, wo halt quasi sehr, sehr eingeschränkt ist, was eine Geschwindigkeit letztendlich und vom Gewicht letztendlich von dem Rad. Oder jetzt im Extremfall einfach ein Aero-Rennrad mit einer extremen Überhöhung, wo er tatsächlich eigentlich nur noch auf der Straße fahren kann. Natürlich, wenn er Rennen fahren muss oder möchte, dann muss er sowas letztendlich fahren. Aber da geht es erstmal los. Also der Bereich, wo möchte er quasi das fahren? Was ist er bereit dafür auszugeben? Weil von der Qualität, muss man ehrlich zugeben, gibt es auch 1.500 € Räder mit einer schönen Shimano-Schaltung, die einwandfrei funktionieren. Und dann geht's natürlich los. Disc ist, wie gesagt, da probiere ich jedem zu überzeugen, auf Disc zu gehen, weil es tatsächlich sinnvoll ist. Also für mich ist immer die Regel, bevor es elektrisch geht, dann investiere lieber das Geld in eine Disc, also in eine Scheibenbremse. Und wenn dann der Luxus sein soll, wie gesagt, das ist auch berechtigt, es macht auch Spaß, elektrisch. Das sind so die Grundsachen, die man erstmal abklären sollte, also nach dem Verwendungszweck, und dann kommen die Details noch rein. Und tatsächlich, wenn man dann einfach von null auf anfängt, kommt man dann relativ schnell auf diese Gravel-Bikes, weil man letztendlich, oder diese Allround-Bikes, weil man die auch mit dünneren Reifen fahren kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, auch für einen Mallorca-Fahrer, der einfach 2 Wochen Mallorca ist, dass er eine Woche quasi dickere Gravel-Reifen hat und eine Woche schmalere Reifen. Das macht also Spaß, oder sei es im Urlaub. Also könnten wir uns auch unseren Urlaub mal vorstellen. Also wir tun es auch so, quasi 2 Reifen oder 2 Laufradsätze mitzunehmen und einfach zu sagen, wir wechseln einfach. Und es gibt Länder, da sind die Straßen einfach so schlecht, dass ich gar nicht mit so dünnen Reifen fahren möchte oder kann. Dann nehme ich die dickeren Reifen. Und da reden wir, wie gesagt, einfach von 2,0, 2,2 Bar. Das hat sich so für uns als Optimum rausgestellt. Das muss man sich einfach trauen. Ich habe kaum jemanden gefunden, der sich jemals getan hat. Aber die, es machen, die sagen, wow, das ist ja interessant. Also wir reden hier nicht von Durchschlägen und Platten, sondern eigentlich, das fährt sich einfach super, super sanft und tatsächlich rollt sehr gut. Wie gesagt, und dann kommt man sehr schnell in den Bereich rein zu sagen halt, hey, also so ein Allround-Bike ist für jeden eigentlich aktuell sinnvoll. Es sei denn, wie gesagt, er will Rennen fahren oder wie gesagt, er will irgendwie auch Mountainbike, so Downhill und Felsen und Springen und so. Da ist natürlich dann so ein Gravelbike auch nicht mehr das Richtige.
Was hältst du von Tubeless?
Ganz einfache Regel, bis 4 Bar, super. Alles, was drüber ist, gibt es viel Probleme. Da muss ich halt sagen, also mehr die Erfahrung von meinen Kunden, weil ich schon immer das wusste, dass es einfach schwierig in dem Bereich durch die Kunden. Wer letztendlich Rennrad fährt und da, ich sage jetzt mal, die alten Luftdrücke noch fahren möchte, sprich 7 bis 8 Bar, und das gewohnt ist, der wird mit Tubeless nicht glücklich werden. Und spätestens nach 2 Jahren wird es wieder wechseln, weil es hält halt einfach nicht. Also Diese Milch ist dann einfach immer wieder letztendlich, das Loch ist einfach, kann nicht richtig gestopft werden, das Milch spritzt rum, also die Trikots sehen, das Fahrrad ist letztendlich und dann, also schmutzig, und dann wechselt man ja doch, wenn man viel fährt, ein, zweimal im Jahr den hinteren Reifen, dann hat man die Sauerei wieder drin. Und ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, weil ich meine letzten Platten hatte mit den neueren Reifen, die sind ja wirklich so pannengeschützt auf unseren hier in Deutschland sauberen Straßen, muss ich auch sagen. Also vielleicht gibt es andere Länder, das ist kein Thema. Deswegen, also der Vorteil von Tubeless am Rennrad ist, ich habe meinen richtigen Straßenrennrad, wie gesagt, mit 7-8 Bar, ist sehr, sehr gering, und deswegen, wie gesagt, erkennt man auch, oder die meisten Kunden, oh, das bringt eigentlich nichts. Sobald man auch größere, also breite Reifen wird beim Rennrad, 28, 30, 32, dann kann man auch gerne mit Duftdrücken von 5, 6 Bar oder drunter. Und die es einfach mal gemacht haben, 4,5, 5 Bar zu fahren, die werden sehr schnell erkennen, es macht mich nicht langsamer. Da muss ich einfach mal trauen, mit weniger Luftdruck zu fahren. Das Gefühl ist, weil man nicht diese Schläge hat, eigentlich langsamer, ist genauso wie ein Auto, was einfach laut ist und ist immer hart gefedert gegenüber so einem Mercedes, da kennt man es ja auch, da ist man dann letztendlich drin und hat gar nicht das Gefühl von der Geschwindigkeit, aber trotzdem ist man schneller. Und wenn man dieses einmal überwunden hat, dann will man nicht mehr zurückkehren auf diese harten Reifendrücke. Und dann im Bereich Gravel ist es, wie gesagt, fast schon ein Muss geworden, weil man da so einen niedrigen Luftdruck fährt, dass es einfach hohen Sinn macht, und die halten wirklich perfekt. Also wir nehmen keinen Schlauch mehr mit, wir nehmen gar nichts mehr mit, wir fahren einfach. Punkt.
Finja, hat dein Papa zu viel geredet?
Nein.
Alles gut.
Ich habe viel zu erzählen anscheinend.
Aber erzähl mal, wie geht's denn jetzt mit dir weiter? Wir haben jetzt Winter, da steht kurz vor der Tür. Die Radsportsaison ist beendet. Es wird wahrscheinlich keine Winterrennen geben, keine Bahnrennen in dem Fall, wo man irgendwann mal dabei sein könnte. Was machst du jetzt in den nächsten Monaten? Wie sieht's aus für dich mit deinem neuen Team? Wie geht's da weiter 2021?
Ja, also generell, also vom Team aus haben wir jetzt erstmal normal geplant, also wie die letzten Jahre es dann eigentlich auch immer war, dann mit einem Trainingslager im Februar und dann, dass die Rennen dann auch erstmal normal stattfinden, also so wie es jetzt momentan aussieht, weil, ja, anders planen wäre jetzt, also wäre schwierig, wenn man jetzt sagt, dass man ohne Rennplan, das geht natürlich auch nicht. Aber jetzt im Winter zum Beispiel, da muss man jetzt natürlich so planen, dass keine Rennen stattfinden. Also es wurden ja auch die meisten schon abgesagt, also vor allem die Bahnrennen leider. Deswegen ja, wird es da jetzt eine lange Zeit geben, wo erstmal nur trainiert wird. Also man kann jetzt mit Trainingslagern, das in der Zeit auch schwieriger. Also normalerweise wäre man dann auch nach Mallorca oder eben ja weiter in den Süden, wo es wärmer ist und gutes Wetter. Das geht jetzt leider nicht, aber ja, die Zeit geht dann auch irgendwie rum. Und jetzt momentan ist ja auch Swift voll am Kommen oder wurde jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall ist immer stärker gewachsen. Und bei mir persönlich geht es jetzt in den nächsten Wochen wird quasi die Vorbereitung für die Swift-WM stattfinden, die dann Anfang Dezember stattfindet. Und da hatten wir jetzt am letzten Samstag den Recon quasi von der Strecke und sind die da jetzt mal abgefahren. Und genau, da das jetzt erstmal so das Ziel oder das kurzfristige ja, Highlight dann auch für den Winter, und danach wird sich dann zeigen, ob dann noch vielleicht doch noch was stattfindet, also im echten Leben quasi als Rennen. Und ansonsten, ja, wird dann wahrscheinlich auch viel virtuell verlegt werden, also dass dann
macht Indoor das Spaß, fährt. So eine virtuelle Weltmeisterschaft oder virtuelle Wettbewerbe zu fahren, macht dir das Laune?
Ja, es geht eigentlich. Also ich bin jetzt im Sommer auch die virtuelle Tour de France mitgefahren vom Team aus und die Tour for All auch. Ist natürlich was komplett anderes als ja, die Straßenrennen. Die machen mir auch deutlich mehr Spaß. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung auch zum normalen Rollefahren. Also wenn man jetzt einfach stumm auf der Rolle fährt, dann fühlt sich dann mal eine halbe Stunde an wie 2 Stunden. Deswegen mit Zwift ist es eigentlich relativ kurzweilig und ja, also es macht auch Spaß, so ein Rennen mal zu fahren. Auch wenn es jetzt bei der Tour de France hatten wir dann eine Etappe dabei, die ging dann auch mal über 2 Stunden, wo es dann gefühlt nur berghoch ging. Aber ja, die meisten sind schon kürzer und dann, ja, ist auch auf jeden Fall dann mal gutes Training auch.
Also. Tour de France, wäre das mal was für dich? Die Tour de France der Frauen ist ja wieder im Gespräch, soll 2022 zum ersten Mal ausgetragen werden. Ist das ein Thema für dich? Freust du dich darauf, wenn du vielleicht mal daran teilnehmen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn ich dann irgendwann auch mal am Start stehen könnte. Ist auf jeden Fall für den Frauenradsport, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis auch oder als Rennen, weil es für die Männer eben auch quasi das wichtigste Rennen überhaupt ist und ich denke, für den Frauenradsport würde das dann auch nochmal einen guten Push geben und dann auch als, dass der Frauenradsport mehr Präsenz bekommt und auch Aufmerksamkeit, weil oft wird, wenn man im Training zum Beispiel jemanden trifft, der dann ist oft dann direkt eine Frage, möchtest du mal bei der Tour de France mitfahren? Da muss man bisher immer sagen, ja, gibt's leider nur für die Männer. Aber ja, wenn die ab nächsten Jahr dann stattfindet, dann könnte man dann eben dann auch anders antworten und dann
wir drücken dir die Daumen, dass das funktioniert mit der Tour de France der Frauen. Ich sage erstmal danke, drücken dir die Daumen für die nächsten Jahre. Gut, dass du vor allem ja top fit über den Winter kommst und nächstes Jahr wieder ordentlich Rennen fahren kannst. Das hoffen wir alle, dass Corona dann irgendwann mal Geschichte sein wird. Und toi, toi, toi. Vielen Dank für das Gespräch, auch an dich, Jan. Hat Spaß gemacht und wir werden uns sicherlich in absehbarer Zeit nochmal unterhalten. Dann können wir über Technik sprechen oder was auch immer. Das Thema Frauenradsport wird auch noch ein Thema sein, wenn es um das Bezahlen geht, um die Preisgelder zum Beispiel im Frauenradsport. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, werden wir in Zukunft aufgreifen. Vielen Dank an euch und alles Gute.
Vielen Dank auch.
Ja, dann sage ich auch nochmal ganz kurz Danke. Ich denke mal, im Namen vieler Hörer habe ich endlich mal die Ehre, tatsächlich aus Sicht eines Hörers Danke zu sagen, Carsten. Also wir sind immer gerne, ich würde sagen, zum Zeitvertreib manchmal viel zu schade für Informationen, die wir bekommen durch euren Podcast. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du tatsächlich auch mal den Mut genommen hast, uns zu besuchen.
Ich habe bis zum nächsten Weg Mal auf mich genommen ins
Bergische. Danke, danke. Tschüss.
Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.